So, guten Morgen allerseits. Geht's euch gut?
Ich muss sagen, ich finde es total toll, dass wir eine Andacht machen über unter anderem Meditation. Weil als Waldo hier war, hat er gesagt, die vier Säulen, um mit Gott in Kontakt zu treten, das Gebet und Bibellesen und die Anbetung und die Meditation. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, wenn ihr da wart wie mir. Ich dachte so, oh wow, also drei kenne ich sehr gut, die andere ist neu. Interessant, ich will mit Gott in Kontakt treten und wenn das eine neue Variante ist, die ich noch nicht gut kenne, dann bin ich, also habe ich gedacht, das will ich kennenlernen. Aber Freitagabend, also wer mich schon mal Freitagabend bei einer Andacht gesehen hat, ich bin da nicht immer taufrisch. Das heißt, ich werde mich vorbereiten müssen auf diese Andacht, weil ich will da nicht rumhängen und einschlafen. Also auch für euch, wenn ihr so seid wie ich, bereitet euch vor, weil wir wollen mit dem Herrn in Kontakt treten und nicht auf einem bequemen Kissen einschlafen. Okay, ich hoffe, ihr seid inspiriert von unserer Predigtserie. Und, oh Wunder, der Florian hat auch mal eine Präsentation mitgebracht. Mal schauen, ob das gut geht. Der Tempel des Heiligen Geistes heißt unsere Predigtserie. Und ich persönlich habe den Eindruck, das war jetzt schon ein richtig guter Input für unseren Bibelkreis. Wir sind der Tempel Gottes. Wir wollen durch und durch erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir wollen geleitet sein vom Heiligen Geist. Das ist völlig unverändert seit unserer Taufe, unser Anspruch. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir als Gemeinde darin wachsen. Und diese Predigtserie, die soll das unterstützen. Und mal zur Einordnung, aus meiner Sicht ist das nur ein erster Schritt auf dem Gebiet, diese Predigtserie, Tempel des Heiligen Geistes. In gewisser Weise reden wir da über die Basics. Wenn wir geleitet sein wollen vom Heiligen Geist, dann ist der Tempel wirklich ein biblisches Vorbild. Das ist ein Beispiel dafür, wie es aussehen kann, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. In den ersten beiden Predigten der Serie hat Austin darüber gesprochen, was heutzutage der wahre Tempel ist. Nämlich, dass die Gemeinschaft der Heiligen der wahre Tempel ist, ganz im Gegensatz zu einem Gebäude aus Stein, wie es in der Vergangenheit war. Aber er hat auch aufgezählt, wie viele verschiedene Parallelen es tatsächlich gibt zwischen diesem alten Tempel in Stein, den es gar nicht mehr gibt, oder aus Stein, und der Gemeinschaft der Heiligen heutzutage. Letzte Woche in seiner zweiten Predigt ging es dann um Traditionen. Traditionen, die im alten Tempel dazu geführt haben, dass der wahre Gottesdienst in den Hintergrund gerückt ist. Und eine Gefahr, die auch heute für uns total real ist. Wenn du mich fragst, was sind die größten Gefahren für uns als Gemeinde, wäre das vielleicht das Erste, was ich dir sage. Tradition. Vielleicht die größte Gefahr für uns heutzutage in dieser Gemeinde, für unsere Beziehung mit Gott. Die größte Gefahr für eine verändernde Beziehung mit Gott. Nächste Woche werdet ihr Ulf hören, da freue ich mich ungemein drauf. Kleine Preview, kleine Vorausschau. Er wird darüber sprechen, dass wir als Tempel ein Leib sind durch den Geist. Und ich glaube, das Thema passt sehr gut und er wird da viel zu sagen haben. Aber heute ist der liebe Dirk dran mit dem Thema, mit einem Thema, das wie auf ihn zugeschnitten ist, das Fundament des wahren Tempels. Leider ist Dirk gestern krank geworden und hat mich angerufen. War so, oh nein, Florian, ich kann nicht, was soll ich machen? Ich war so, ach Dirk, mach dir keinen Stress, ich spring ein. Ja, ach, ich habe schon oft gepredigt, das krieg ich hin, mach dir keinen Sorgen. Ich hatte so Probleme, diese Predigt zu schreiben, sage ich dir. Hochmut muss vor den Fall kommen. Und deshalb fangen wir heute mit einem Gebet an, weil der Herr hat mir mal wieder gezeigt, Erfahrung und so weiter, alles unwichtig. Wichtig ist, dass die Predigt vom Geist inspiriert ist und von Gott kommt. Und dafür beten wir jetzt gemeinsam. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du auch in den kleinen Dingen immer wieder zeigst, was wichtig ist. Es ist wichtig, dass die Predigt nicht aus der Erfahrung und der Routine kommt, sondern dass die Predigt von dir kommt und inspiriert ist. Und ich bete dafür, dass du das, was wir gemeinsam vorbereitet haben, nimmst und wirkst im Herzen von jedem Einzelnen heute hier durch deinen Geist, dass du sprichst zu den Herzen. Amen. Gut. Schlagt auf zu unserer Bibelstelle für heute. Die ist in Epheser 2, Verse 19 bis 22. Da könnt ihr den Finger drin lassen, weil da bleiben wir heute. Und ein bisschen zum Kontext dieser Stelle im Epheser, Epheser 2, Verse 19 bis 22, ein bisschen was zum Kontext dazu. Hier schreibt, in dem Abschnitt, in dem diese Verse stehen, schreibt Paulus an die Epheser, und zwar schreibt er direkt die Juden, Christen und die Heidenchristen an, und er ruft sie auf, sich bewusst zu machen, dass sie, die einst fern voneinander waren und fern von der Rettung waren, durch das Blut von Jesus einander nahe geworden sind. Das ist Vers 13, wenn ihr schon da seid. In Vers 14 sagt er dann sogar, dass aus diesen beiden eins gemacht wurde. Dass die Feindschaft zwischen ihnen weggenommen wurde. Das ist Vers 14. Und die kulturellen Unterschiede zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen, oder noch mehr, zwischen den Heiden, den Griechen, den Hellenen und den Juden, die könnten gar nicht größer sein. Also ich habe so drüber nachgedacht, wenn du Amerikaner und Russen vergleichst, ja, ich glaube, die sehen sich so ähnlich im Vergleich zu diesem Riesenunterschied zwischen den Hellenisten und den Juden. Das war wirklich wie Tag und Nacht. Weil die Hellenisten, die haben körperliche Stärke gefeiert. Die sind wirklich in ihren Wettkämpfen nackt gegeneinander angetreten, wie man hier sieht. Das war wirklich so. Und die Leute haben zugeguckt und gejubelt. Natürlich nur Männer, Frauen durften da nicht mitgucken. Genau, diese das ist eine Nachbildung einer Skulptur aus dem ersten Jahrtausend. Das war das Ideal, was man hier rechts sieht. Zwei nackte Männer, die im Staub ringen. Okay. Nicht so das Ideal der Juden, würde ich mal sagen. Das Ideal der Juden war eher der Gelehrte mit der Tora. Ja. Die Hellenisten, die haben die Jugend verehrt. Die Juden haben das Alter geehrt. Die ideale Freizeitbeschäftigung für einen Griechen war, wenn ich das richtig verstehe, Wein, Weib und Gelage. Und was haben die Juden gemacht? Die haben den Sabbat gehalten in der gleichen Zeit. Aber man darf auch nicht vergessen, jahrhundertelang haben die Hellenisten versucht, ihre Kultur den Juden aufzuzwängen. Sie haben sogar mal den Tempel der Juden geschändet, um ihn für alle Zeit unbrauchbar zu machen, damit die endlich zur hellenistischen Kultur wechseln. So, das heißt, das war nicht nur, dass die wie Tag und Nacht waren, sondern das war auch, die hatten eine richtige Geschichte miteinander. Ich glaube, dass die Hellenisten den Juden vielleicht mindestens, wenn nicht sogar noch mehr verhasst waren als die Römer, die allerdings auch stark von der hellenistischen Kultur geprägt werden. Wie sollen die sich verstehen? Das ist, als würde man Mönche an den Ballermann schicken und sagen, ihr seid da jetzt zu Hause, oder wiederum Gen Zs ohne Handy ins Kloster. Und was sagt Paulus zu ihnen in Epheser 2, Verse 19 bis 22? Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, da spricht er die Hellenisten an, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und ich möchte heute drei Dinge hier herausheben. Erstens, Jesus, der Eckstein, ja, der Tempel des Heiligen Geistes, der Eckstein ist Jesus. Der Tempel des Heiligen Geistes, der zweite Punkt, das Fundament sind die Apostel und Propheten. Und drittens, Der Tempel des Heiligen Geistes, wir werden eingefügt und mit uns wächst der Heilige Tempel. Und dann kommen wir auch wieder zu dem Bild von den Juden gegen die Griechen zurück. Also Jesus der Eckstein. Was ist denn eigentlich ein Eckstein? Ich meine, heutzutage kennen wir den Begriff Eckstein ja eigentlich nur noch aus der Bibel. Eckstein oder Grundstein oder aus Redewendungen. Fleiß ist der Grundstein des Erfolgs. Das musste ich nicht googeln, da bin ich ganz alleine drauf gekommen. Eine Grundsteinlegung bei einem Bau ist heutzutage nur noch ein symbolischer Akt. Der Stein ist meistens hohl, da ist eine Kapsel drin mit irgendwas. Also wenn das irgendein bedeutendes Gebäude ist, dann macht man diesen Stein hohl. Man legt da eine Büchse rein mit irgendwelchen Dingen, die man dann später, wenn das Gebäude mal wieder abgerissen werden sollte, öffnen kann, um sich zurückzuerinnern. Das ist total symbolisch. Ich hoffe, das beschreibt nicht die Rolle, die Jesus in deinem Leben einnimmt. Der hohle Stein, der symbolisch gesetzt wird, in den man irgendwelche Dinge vergräbt, die man erst nach dem Abriss wieder aufmacht. Das wäre nicht sehr gut. Nein. In der Antike hat man ohne Mörtel gebaut und da hatte der Eckstein eine ganz besondere Bedeutung, weil er hat der ganzen Mauer zum Beispiel Stabilität verliehen. Ich habe gelesen, dass es oft so war, dass die Ecksteine die einzigen Steine waren in so einer Mauer, die wirklich sauber ausgearbeitet waren. Ja, die waren oft größer als die restlichen Steine, damit sie dem Ganzen Richtung und Halt geben können. Da war nichts symbolisch. Und vor 2000 Jahren hat Jesus einen Tempel gebaut, hier auf dieser Erde, nicht aus Steinen, sondern aus Menschen. Und er war der Grundstein, auf den alles aufgebaut wurde. Und er ist der Eckstein, durch den alles zusammenhält. Und das ist wahr bis heute. Was bedeutet es, dass Jesus alles zusammenhält in seinem Tempel, in seiner Gemeinde, bei uns? Nun, zum einen bedeutet es, dass ohne ihn alles auseinanderfallen würde. Zum Beispiel theologisch. Unser Tempel ist kein Gebäude mehr mit fester Form und mit Ritualen. Nein, im neuen Tempel, der wir sind, ist alles erlaubt, sagt die Bibel, aber es dient nicht alles zum Guten. Und für mich ist Jesus hier der Eckstein und der Grenzstein. Er bildet die Ecke sozusagen. Seine Lehre muss meine Richtschnur sein. Die Welt hat so viele Wahrheiten zu bieten. An dieser Richtschnur muss ich diese Wahrheiten messen, um rauszufinden, was gut und richtig ist. Denn die Welt mag viele Wahrheiten haben. Aber, wie Austin auch vor 2 Wochen gesagt hat, das ist alles Trug. In Realität gibt es nur eine Wahrheit. Es kann gar nicht unterschiedliche Wahrheiten geben. Das widerspricht sich. Und um die zu finden, diese Wahrheit, musst du zum Glück nicht lange suchen. Johannes 1, Vers 17. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Oder ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Wo suchst du die Wahrheit? Jetzt mal ganz im Ernst. Wo suchst du heutzutage die Wahrheit? Wem erlaubst du dir einzureden, was Wahrheit ist? Ich habe natürlich gestern nochmal mit Dirk gesprochen, was er sagen wollen würde in seiner Predigt, was er gesagt hätte. Und ein Punkt, den er gemacht hätte, wäre gewesen ein starker Punkt, dass wir uns nicht der Kultur unserer Zeit unterordnen dürfen. Ich meine, was sind schon unsere Werte? Denken wir mal zurück, vor ein paar Jahrzehnten waren ehrenhafte Werte in Deutschland Gehorsam, Pflichtgefühl, Höflichkeit, das waren die Werte. Wenn du die nicht hattest, dann galtst du nicht als ehrenwert. Aber heute sind sie anders. Heute ist es eher Selbstbewusstsein, selbstbewusst auftreten können, Durchsetzungsfähigkeit, Eigenständigkeit, eigenständiges Denken. Man denkt zurück, damals hat man den Damen die Tür aufgehalten, ja. Das galt als freundlich. Heutzutage kann es als Beleidigung empfunden werden, als Sexismus. In der Nachkriegsgeneration, da war Erfolg, harte Arbeit, Wohlstand, das war wirklich das, was wichtig sind. Das ist, worauf wir dieses Deutschland aufgebaut haben. Habe ich schon mal gehört. Na, heute ist eher eine gute Work-Life-Balance wichtig. Und ich meine, wir müssen gar nicht in die Politik schauen, wo ein Kulturkampf von links gegen rechts tobt. Und man sieht, keine der Seiten kann die andere überhaupt noch nachvollziehen. So sehr reden sie aneinander vorbei. Wie gehst du um mit den Wogen dieses Zeitgeistes? Was prägt deine Meinung? Was prägt deine Meinung über die Rolle der Frau? Was prägt deine Meinung über die Bedeutung des Geschlechts? Was prägt deine Meinung über den Begriff Toleranz? Welche Überzeugungen sind dir jetzt richtig? Die unserer Väter vor 50 Jahren oder unsere heute? Oder vielleicht die unserer Kindeskinder in 50 Jahren? Welche sind denn jetzt richtig? Es gibt einen Eckstein, der alles zusammenhält. Und das ist Jesus. Und es wird euch nicht überraschen. Seine Lehre hat sich in den letzten 2000 Jahren kein Millimeter bewegt. Vielleicht versucht der ein oder andere, sie anders zu interpretieren, aber seine Lehre hat sich in den letzten 2000 Jahren kein Millimeter bewegt. Und nicht nur das, der Plan ist schon im Alten Testament sichtbar. Du schaust dir das Alte Testament an und du siehst, der Plan hat schon 2000 Jahre vorher existiert und hat sich bis zu Jesus keinen Millimeter bewegt. Gottes Plan seit 4000 Jahren sichtbar. Was ist dein Eckstein? Worauf baust du deine Werte auf? Siehst du das, was für dich wahr und falsch ist, aus deinem Umfeld? Oder ist Jesus der Eckstein für dich? Und ich habe für euch eine kleine Denkaufgabe als Hausaufgabe. Mach morgen mal eine Kraftzeit, meditiere und frag dich mal ehrlich, reflektiere mal ehrlich, was würde sich bei dir ändern, wenn Jesus heute nicht mehr da wäre? Ich meine, die Gemeinde bleibt, die Beziehungen in der Gemeinde bleiben, die Traditionen und die Dinge, die wir so tun in der Gemeinde bleiben. Aber Jesus wäre nicht mehr da. Würde sich für dich überhaupt etwas ändern? Würdest du dich fühlen, mein komplettes Fundament bricht weg? Oder würdest du es vielleicht noch nicht mal merken und einfach weitermachen? Es ist total wichtig, dass Jesus wirklich der Eckstein ist in deinem Leben. Die Frage stell dir morgen mit der Bibel in der Hand oder beim Meditieren oder beim Gebet. Diese Frage für dich zu beantworten ist wichtig, weil nur er kann dein Leben zusammenhalten. Zweiter Punkt. Die Apostel und Propheten sind das Fundament. Vielleicht sieht man es, das ist das Fundament von meinem Haus. Und eine glückliche Ehefrau steht daneben. Sieht ziemlich klein aus, finde ich. Fand ich damals auch, aber das Haus wirkt groß. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir als Gemeinde den Geist spüren wollen, wenn wir wachsen wollen darin, vom Geist geleitet zu sein, von ihm geleitet zu sein. Und zwar nicht nur, wir hören auf das leise Säuseln in der Ferne, sondern wir sind voll des brennenden Heiligen Geistes. Und das ist das, was wir wollen. dann müssen die Apostel und die Propheten unser Fundament sein. Es geht nicht anders. Und ich mag diese Formulierung im Neuen Testament, die Apostel und die Propheten, weil damals, als der Epheserbrief geschrieben wurde, gab es ja noch nicht das Neue Testament und das Alte Testament. Aber du kannst ja total das Neue Testament und das Alte Testament für einsetzen. Und das Neue wurde ja gerade geschrieben. Aber die Lehre der Apostel, das Neue Testament und die Lehre der Propheten genauso, das Alte Testament, das soll unser Fundament sein. Ich habe gestern also in meinem Keller gesessen, direkt hier auf diesem Fundament sozusagen, und habe mich gefragt, was würde denn passieren, wenn das Fundament unter mir jetzt auf einmal nicht mehr da wäre? Würde das Haus sofort zusammenfallen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich würde es nicht sofort in sich zusammenstürzen. Wahrscheinlich wäre es so, dass ich erstmal kalte Füße kriegen würde. Das wäre das Erste, was passieren würde. Dann würde wahrscheinlich Feuchtigkeit aufsteigen in meinem Haus. Vielleicht würden sich Pfützen bilden auf dem Boden. Und dann würden sich wahrscheinlich ziemlich bald Risse in den Wänden bilden. Wer weiß, vielleicht würde das Haus noch eine ganze Zeit stehen bleiben. Es würde immer krummer und schiefer werden. Aber mit Sicherheit gäbe es irgendwann diesen Moment, wo das ganze Haus mit einem großen Knall in sich zusammenfällt. Das ist das Vorbild für unsere Gemeinde. Wenn wir nicht auf den Aposteln und den Propheten erbaut bleiben, dann wird das über kurz oder lang unser Schicksal sein. Machen wir uns nichts vor. Und dann werden wir auch vergeblich darauf warten müssen, dass uns der Heilige Geist irgendwann erfüllt, wenn nicht die Apostel und die Propheten unser Fundament sind. Wie sieht es aus bei dir? Wird dein Fundament stabiler im Laufe der Zeit, im Laufe deiner Jahre in der Gemeinde? Im Laufe deiner Jahre als Christ, wird dein Fundament stabiler oder wird es brüchiger? Und ich glaube, das kann man ziemlich leicht testen. Frag dich mal, ob deine Bibelkenntnisse in den letzten Jahren besser oder schlechter geworden sind. Hast du dich zu einem Spezialisten im Alten Testament beispielsweise entwickelt in den letzten Jahren? Oder das Buch der Offenbarung, da kannst du jetzt drüber predigen, ohne dass du dich vorbereiten musst. Oder du bist ein Spezialist über einen der Briefe geworden, über den Epheserbrief oder den Kolosserbrief. Wenn dich jemand fragt, kannst du allen erklären, wie das zusammenhängt, die ganzen historischen Zusammenhänge? Oder ist es so, dass du die Leichtigkeit, Bibelstellen zu zitieren, verloren hast, die du früher mal hattest? Ist es so, dass du heute schwierige Fragen nicht mehr mit einem Zitat aus der Bibel beantwortest, sondern mit deiner Erfahrung, mit dem, was du gelernt hast in den letzten Jahren. Und früher hast du das anders gemacht. Hast du in den letzten Jahren verlernt statt gelernt? Nun, dann wird dein Fundament brüchiger. Was auch bedeutet, dass deine Chance auf ein geisterfülltes Leben kleiner wird und nicht größer. Lass uns mal gemeinsam Altes Testament, Neues Testament anschauen, die Situationen, in denen Menschen vom Geist erfüllt werden. Und so oft geht dem eine Predigt voraus, wie beispielsweise in Apostelgeschichte 2, wo Jesus gepredigt wird und dann kommt der Geist. Oder die Schrift wird verlesen in Nehemia 8 und das Wort öffnet das Herz der Menschen. Das Wort, es überführt uns, es schneidet unser Herz, es öffnet unser Herz, damit der Heilige Geist in unser wahres Ich hinein kann. Das Wort lässt uns fragen, ihr Männer, was kann ich tun? In Nehemia 8 fängt das Volk an zu weinen, nachdem es die Botschaft hört. Sie fangen an zu weinen, weil sie hören das vielleicht zum ersten Mal. Sie hören zum ersten Mal wirklich, was Gott ihnen gesagt hat. Und sie realisieren, das ist nicht, wie sie leben. Und sie fangen an zu weinen. Und Esra und Nehemia, die sagen, nein, weint nicht, das ist ein Tag der Freude heute. Es ist ein Tag der Freude. Lasst uns feiern. Und dann feiern sie zum ersten Mal seit Jahrhunderten, feiern sie das Laubhüttenfest gemeinsam und freuen sich an ihrer Beziehung mit Gott. Und so soll es sein, wenn wir Gott nahe sind. Wir sollen uns freuen mit ihm und an ihm. 5. Mose 4, Vers 1. Und nun höre Israel die Gebote und Rechte, die ich euch lehre.
Gebote und Rechte. Uff.
Dass ihr sie tun sollt. Tun. Auf dass ihr lebt. Und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt. Es geht nicht Gott darum, euch zu knechten und Regeln aufzulegen. Es geht darum, dass ihr in das Land hineinkommt, wo er ist, um mit ihm zu leben. Darum geht es. Darum ist es immer gegangen. Es geht darum, dass du Gott nahe bist, dass du Gott nahe kommst, dass du den Geist spürst. Darum geht es Gott. Letzter Punkt für heute. Wir werden eingefügt und mit uns wächst der heilige Tempel. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Zurück zu dem Bild von den Griechen und den Juden, die irgendwie nun miteinander klarkommen müssen in dieser Gemeinde, in dieser neuen Gemeinde. Nun, ich sag mal so, wenn du in der Mauer bist, kannst du dir deinen Nachbarstein nicht immer aussuchen, oder? Du kannst ihn dir eigentlich gar nicht aussuchen. Aber ohne die Gemeinde kannst du nicht der Tempel Gottes sein. Ist es nicht so, wie wir das hier auf diesen Bildern sehen? Zusammengesetzt ist es etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Uns, wenn wir zusammengesetzt sind als Gemeinde, entsteht ein Raum, den Gott mit seinem Geist füllen kann. Etwas Beeindruckendes, etwas Heiliges. Ein Ort, an dem andere Ruhe und Frieden finden können. Aber einzeln, jeder für sich, wenn wir keine Einheit sind, sondern nur eine Anzahl von Menschen, ein Haufen Menschen, die vielleicht sonntags zusammenkommen, um gemeinsam eine Predigt anzuhören, dann sind wir wie ein Haufen Schutt. Wer weiß, vielleicht war das mal ein richtig schönes Haus, das wir rechts unten sehen. Ein wunderschönes Haus. Aber jetzt, wenn die Steine nicht zusammengefügt sind, jetzt ist es vor allen Dingen ein Problem. Entsorge mal einen Kubikmeter Bauschutt. Das ist richtig teuer. Keiner gibt einen müden Euro aus für das, was ihr da unten rechts in der Ecke seht. Damit kannst du nichts mehr anfangen. So sehen Christen ohne Gemeinschaft aus. Das ist meine Überzeugung. Wie soll da der Heilige Geist drin wohnen? Wie kostbar ist der Tempel des Heiligen Geistes, wie kostbar ist die Gemeinschaft. Und wenn du vom Heiligen Geist geleitet sein willst, dann musst du deinen Platz da drin antreten. Es macht für mich einen riesen Unterschied in der Gemeinschaft, ob ich mit einem dienenden Herz komme oder nicht. Ich habe schon direkt nach meiner Taufe angefangen, Verantwortung zu übernehmen, in einem Bibelkreis eine Präsentation zu machen über irgendein Thema aus der Bibel. Ich habe mich freiwillig gemeldet, Umzüge zu machen. Ach Gott, sind wir damals umgezogen, von hier nach da und ein halbes Jahr später wieder zurück. Und dann gab es diese Umzüge, wo du zwei Leuten in eine Wohnung geholfen hast und jemand anderen aus dieser Wohnung in eine andere Wohnung und alles am gleichen Tag. Was haben wir geschwitzt? Aber ich denke nicht zurück an diese Zeiten. Und was ich denke ist so, das war echt anstrengend. Nein, es war echt inspirierend. Man hat sich kennengelernt, man hat einander gedient. Man hat sich gegenseitig inspiriert. Die Bibel, die Schrift war immer unter uns. Das ist, an was ich mich erinnere, wenn ich zurückdenke. an die erste Zeit, als ich angefangen habe, Verantwortung zu übernehmen. Und ich weiß, ich übernehme immer noch Verantwortung. Und ich weiß, in 20 Jahren werde ich zurückdenken an jetzt. Und ich werde nicht sagen, oh, war das damals anstrengend mit den Kindern und dem neuen Haus und dann auch noch so viel in der Gemeinde tun. Sondern ich werde zurückdenken und ich war so, wow, was hat sich daraus alles ergeben? Lebendige Steine kommen nicht zum Konsumieren in den Tempel. Sie kommen nicht, um zu bekommen, sondern sie kommen, um gemeinsam die anderen zu tragen. Das ist unsere Bestimmung. Was ist dein Platz im Tempel? Was ist dein Platz im Tempel? Es ist nicht immer leicht, das herauszufinden. Aber ich will dir gerne dabei helfen. Ich biete dir das an. Wenn es dir schwerfällt, deinen Platz in der Gemeinde zu finden, dann komm auf mich zu. Du solltest dir zuerst mal die Frage stellen, bevor du zu mir kommst, wo sehe ich denn, dass Hilfe benötigt wird? Vielleicht siehst du dann sofort den Platz, an dem Gott dich haben will. Denn das, was du siehst, wo Hilfe benötigt wird, wird was völlig anderes sein, als was der, der gerade neben dir sitzt, sieht, wenn du ihn fragst, wo wird in der Gemeinde Hilfe benötigt. Vielleicht ist das das, was Gott dir aufs Herz legt. Aber wer weiß, vielleicht hast du das schon oft versucht und du fühlst dich so, ja, Florian, du hast gut reden, ja, du hast deinen Platz gefunden, aber ich suche den seit Jahren. Dann komm zu mir, lass uns gemeinsam versuchen, den zu finden. Weil du sollst nicht jemand sein, der hier reinkommt und nur konsumieren kann, weil er nicht weiß, was er tun kann. Sondern du sollst gemeinsam mit den anderen Steinen den heiligen Tempel aufbauen. Fazit. Im Tempel Gottes, im Tempel Gottes, da wohnt der Geist Gottes. In 2 Wochen darf ich nochmal predigen, dann werdet ihr mehr dazu hören. Aber das Fundament des Tempels, heute bleiben wir beim Fundament, das ist enorm wichtig. Der einzige Eckstein ist Jesus. Er soll uns zusammenhalten. Hören wir auf ihn? Würde sich unser Leben nicht verändern, wenn er nicht da wäre? Zweitens, die Apostel und die Propheten, das ist das Fundament des Tempels. Nur wenn wir in der Schrift gegründet sind und wenn wir zunehmen im Verständnis von der Schrift, dann ist dieses Fundament auch stabil. Und wir werden eingefügt. Und mit uns zusammen wächst dann dieser heilige Tempel, wächst die Gemeinschaft der Heiligen. Finde darin deinen Platz. Sei Teil des Tempels. Gott sei die Ehre.